Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Das ist Brüssel einfach spezial aus St. Gallen mit dem Kurt Weigelt. Er ist früherer Direktor von der Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell. Das ist, wenn man zurückschaut, der älteste Wirtschaftsverband der Welt. Geht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Er hat kürzlich ein Buch geschrieben über die Eidgenossenschaft, über die Schweiz, was sie ausmacht, was sie stark macht. Und über das werden wir heute miteinander reden.
Wir zwei sind Historiker, deshalb wollen wir natürlich noch ein bisschen über das reden. Du bist Jurist, aber sag mal, warum ist das entstanden? Warum ist einfach in Europa, in den Zentralalpen, so ein komisches Gebilde entstanden?
Ich glaube, war einfach, ist ja halt schon der Rüttelschuh, so wie man heute erzählt. Was besonders ist, dass man in der Schweiz gesagt hat, wir tun uns gegenseitig unterstützen. Also die Grundidee ist Selbsthilfe. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu allen anderen politischen Systemen. Da kommt auch im Wort Eid zum Ausdruck. Man hat sich gegenseitig Unterstützung verpflichtet und nicht gegenüber einem Fürst oder einem König quasi Treue geschworen. Und das Zweite ist, die Eidgenossenschaft hat immer die Verschiedenheit der einzelnen Orte akzeptiert. Wir können gerade jetzt unser Beispiel nehmen. Wir sind hier in der Stadt, das war zünftig organisiert. Da hinter der Stadtmauer war Kloster, monarchistisch. Und außerhalb der Stadtmauer war Appenzell, die republikanisch funktioniert. Also wir hatten auf kleinstem Raum unterschiedliche politische Systeme. Und die Verschiedenheit und der Umgang mit dieser Verschiedenheit, das ist das, was die Schweiz stark macht. Und das ist das, was man auch im 19. Jahrhundert mit 1848 in Zukunft überführt hat mit dem Föderalismus, mit dem Ständemeer, mit dem Milizsystem und mit der direkten Demokratie.
Aber jetzt ist es natürlich so, dass das immer umstritten war. Oder schon auch 1848 hat es Kräfte gegeben, die gesagt haben, das ist von gestern, machen wir nicht mehr. Es ist viel besser, wenn man durchregieren kann. Das hat es immer gegeben. Und ich denke, du beschreibst das auch in den letzten 20, 30 Jahren. Du redest von einer schleichenden Erosion von dem Gedanken. Weil natürlich, das erlebe ich auch in Bern die ganze Zeit, weil die Eliten in Bern, die Verwaltung in Bern, auch Kantonsregierungen haben Mühe mit dieser Verschiedenheit. Sie haben Mühe mit dem Föderalismus. Weil es natürlich mühsam ist. Es ist Wettbewerb. Appenzell macht dann manchmal etwas besser als St. Gallen. Und nachher muss sich der St. Gallen Regierungsrat vielleicht rechtfertigen, warum er etwas so gemacht hat und nicht anders. Das passt denen eigentlich nicht. Und am Schluss hast du niemanden mehr, der das wirklich verteidigt.
Ich verteidige sie ja. Das ist sehr genau gut. Mein Auftrag. Ja,
du bist der letzte Mohikaner.
Ja, vielleicht nicht. Wir haben vielleicht noch ein paar andere im Saal. Aber es ist wirklich das sehr interessant. Oder? Das ist auch die Einführung vom fakultativen Gesetzesreferendum. Also wir reden jetzt noch ein bisschen über Geschichte.
Ja.
Ist eine Aktion gewesen, oder eine politische Massnahme gegen Systemescher.
Mhm.
Also einer hat die Basis sich hier gegen den Wirtschaftsfreisinn gewehrt und hat die Macht gebrochen. Und ich bin eben der Meinung, und da bin ich wirklich fest überzeugt, genau das macht den Erfolg für die Schweiz aus, auch der Erfolg für die Schweiz aus wirtschaftlich, weil die dezentralisierte Vielfalt, die Akzeptanz für den Unterschied, da glaube ich, ist eben entscheidend für die Schweiz. Und da ist die Gegend Satz zu allen anderen Ländern und oben. Die sind alle von oben nach unten organisiert. Das sind Könige, sind Fürsten. Und das ist auch Brüssel. Das ist die Verwaltung, das ist die Kommission, die die Macht hat. Und ich glaube, der Sonderfall Schweiz, und das ist eigentlich mein Thema, der Sonderfall Schweiz, der, glaube ich, hat wirklich Zukunft.
Also ich muss sagen, das gefällt mir natürlich, weil ich finde natürlich auch der politische Sonderfall, das ist DNA von diesem Land. Und das meine ich jetzt nicht mythologisch. Oder? Die linken Historiker haben jetzt 30 Jahre lang probiert, den Sonderfall zu totschreiben. Es stimmt nicht. Und du hast es vorher richtig erwähnt, die Schweiz ist eine, und ich sage es jetzt nochmal einmal, wie der Nebelspalter, eine der ältesten noch bestehenden Republiken. Und das ist der grosse Unterschied. Republik. Du redest vom genossenschaftlichen Staatsverständnis. Das finde ich okay. Tönt mir ein bisschen sozialistisch letztlich, aber ich weiss, was du meinst. Aber das Entscheidende ist Republik, und das heisst Selbstregierung. Das heisst kein Fürst, kein König, kein Kaiser, kein Bischof und kein Abt, die uns reingeredet haben. Und da, glaube ich, ist da, wo man merkt, jetzt mit Brüssel, mit dem Umgang von Brüssel, wo es mir zu tun haben, mit praktisch nur alte Monarchien. Die einzige Republik, sonst war noch Holland, aber leider seit dem 18. Jahrhundert auch eine Republik. Und das Top-Down, da hast du vollkommen recht, das ist Monarchie. Und wir tun uns so schwer, Deswegen, weil es passt überhaupt nicht zusammen, Monarchie und Schweiz, das ist wie Feuer und Eis.
Aber eben, die Frage ist jetzt, ist das die Vergangenheit oder ist das die Zukunft? Und meine These ist eben, die Zukunft ist dezentralisiert, weil die Verschiedenheit für unsere heutige Gesellschaft hat viel mit der Digitalisierung zu tun, mit Globalisierung zu tun, mit Migration zu tun. Die Vielfalt, die kann man gerne nicht von oben nach unten quasi in den Griff bekommen. Und darum glaube ich eben, dass die Schweiz als politisches System Zukunft hat. Und das System, zu dem müssen wir Sorge geben. Und ich nehme gerne als Beispiel, um jetzt wieder zu den Verträgen zu kommen.
Gerne, ja.
Personenfreizügigkeit ist ja, ist für mich nicht zentral, für mich ist es zentral das Institutionelle. Aber ich meine, die Schweiz hat in den letzten 25 Jahren 25% Bevölkerungswachstum gehabt. Und Deutschland hat es weniger als 2% gehabt. Und trotzdem hat man für beide Systeme die gleichen Regeln. Und das ist für, in meiner Überzeugung nicht zukunftstauglich. Ich meine, das ist wie wenn man in einem Kleidergeschäft nur eine Kleidergröße hätte, alle müssten 1,60 anlegen. Das funktioniert so langfristig nicht. Und darum glaube ich, vom Ansatz her, ist das Schweizer Modell wirklich ein Teil unserer Zukunft, den wir mit Sorge behandeln.
Aber das ist ja genau das Problem. Also für Brüssel ist ja die Einheitlichkeit, das ist das Allerwichtigste. Sei es im wirtschaftlichen Bereich, Level Playing Field, sei es bei jedem Thema, wo Brüssel anlangt, geht es immer darum, eine Einheit herzustellen. Und das hat mit dem Hintergrund zu tun, wie du geschildert hast, Markus, weil natürlich für sie ist nur eine Einheitlichkeit, ist ein Symbol, dass der Kontinent zusammenwächst. Das hat quasi religiöse Ideologie im Hintergrund. Man ist nur dann ein Kontinent, wenn alles gleich ist. Und das, obwohl Europa ja die Vielfalt eigentlich auch einmal gehabt, und man findet es sogar in den Verträgen, aber es wird nicht mehr gelebt. Und die Frage ist schon, ob wir in der Schweiz, also ich merke es in der EU-Diskussion immer wieder, es gibt natürlich viele in Bern, wo den Traum aufzugehen in diesem einheitlichen Kontinent auch haben. Und die zu überzeugen, dass das, was du schreibst, eben, dass in dieser Verschiedenheit eben genau die Antwort liegt auf die Vielfalt von der Gegenwart und von der Zukunft, das ist sehr, sehr schwierig, weil die einfach nicht daran glauben.
Ich bin nicht ganz so skeptisch. Ich glaube, in den Verwaltungen ist klar, da träumt man vom einheitlichen System. Und darum ist auch für mich, ich habe die 931 Seiten gelesen, die Erläuterungen, oder? Das war letzte Woche meine Lektüre. Und ich meine, ich sage jetzt das.
Bist du nicht krank geworden?
Nein, ich stehe da gesund vor euch. Aber ich sage es jetzt ein bisschen direkt. Das ist eigentlich der fürchte Traum von der Verwaltung, oder? Das ist so kompliziert und das ist so detailliert, oder? Ja. Da können nur noch Experten miteinander reden. Und das ist auch interessant, dass Decision Shaping, wo ihr sagt, das ist künftiges Mitwirkungsverfahren, genau, von der Schweiz in Brüssel. Ich meine, es ist interessant, es gibt nicht einmal einen Begriff in einem unserer Landessprachen. Das sagt schon alles, wie das Mitwirkungsverfahren aufgestellt ist. Aber da reduziert sich im Prinzip auf Mitarbeit von Sachverständigen. Und Sachverständige sind da die Bundesangestellten, sind Verwaltungsbeamte. Das sind die einzigen, die noch integriert sind in die Entscheidungsprozesse.
NGOs auch noch. NGOs auch noch.
Ja, aber eigentlich ist es ganz eine Verlagerung von der politischen Macht, nicht nur vom Volk, sondern auch von der Politik in die Verwaltung. Oder? Und das ist das, was ich persönlich als negativ anschauen für unsere künftige Entwicklung.
Du hast vorher selber gesagt, die Erosion von der Demokratie letztlich in der Schweiz, die wir jetzt auch erlebt haben, in den letzten 30 Jahren. Konrad Humler, der dann natürlich Hausherr ist fast, hat es vorher erwähnt, das haben Zuhörer noch nicht gehört, hat gesagt, oder, seit wir die Europadiskussion haben, haben wir ein staatspolitisches Problem im Land selber. Was ist aus deiner Sicht der Grund für die Erosion? Warum halten wir nicht mehr fest an dieser Demokratie? Was ist los?
Ich glaube, es ist zum Teil ein Verlust an historischem Bewusstsein, an politischem Bewusstsein. Es ist auch relativ bequem, einfach Kompetenzen zu verlagern. Ich meine, da sehe ich bei unseren Kantonsregierungen, wie die Kantonsregierungen bereit sind, ihren Föderalismus aufzugeben, wenn sie ein bisschen Geld überkommen, oder vielleicht auch ein bisschen viel Geld über von Bern. Also es ist ein Opportunismus, wo einer so ein bisschen die Überzeugung für die Ordnungspolitik verloren gegangen ist. Oder? Man tut opportunistisch, tut man sich quasi von Fall zu Fall angeln und vor allem das Geld, Geldflüsse diktieren dann auch das politische Verhalten. Auch vor allem von den unteren Instanzen. Ich schreibe in meinem Buch, dass vieles ist das Versagen von unten. Mhm. Es ist eben nicht nur Bern, was das Problem ist, sondern sind die, die eigentlich freiwillig auf ihre Kompetenzen verzichten.
Oder? Jetzt bist du Direktor von einem Wirtschaftsverband. Was ist denn bei den Wirtschaftsverbänden los, dass sie das nicht verstehen, dass das Erfolgsrezept von dem Land ist, auch was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angeht?
Also ich meine, Wirtschaftsverband, also ich bin mit Begeisterung Direktor im Wirtschaftsverband gewesen. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Und ich auch zwei tolle Chefs gehabt, sitzen beide da. Ich glaube, wir haben uns diese Diskussionen immer gestellt. Aber es ist klar, die Wirtschaft ist eben nicht gleich Wirtschaft. Oder die Wirtschaft hat unterschiedlichste Unternehmen von der Größe her, Bienenmarkt, Export, hat familiengeführte Unternehmen, hat börsenkotierte Unternehmen. Die unter ein Dach zu bringen, ist relativ anspruchsvoll. Und wenn ich jetzt die Diskussion anschaue, zur EU ist klar, dass ein exportorientiertes Unternehmen vielleicht ihre kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen stärker gewichtet als eine staatspolitische Diskussion. Wo wir ein Problem wirklich haben, ist, dass es uns nicht mehr gelingt, die Wirtschaft aktiv an die Front zu bringen und sie für die politische Diskussion auch an die vorderste Front anzunehmen. Also, es wird sehr stark von Stellvertretern geführte Diskussionen und ich glaube, dass lange denn nicht. Da machen die Bauern viel besser, da machen die Gewerkschaften viel besser, die haben viel mehr Durchschlagkraft, weil halt die einzelnen Exponenten sich persönlich vorne anstellen. Und da, glaube ich, hat die Wirtschaft in die oder die Richtung Handlungsbedarf.
Wobei, da würde ich die Wirtschaft sogar in Schutz nehmen, was ich nicht allzu häufig mache. Aber du hast selber auch gesagt, oder? Der Vertrag, leset ihn einmal, ihr könnt ihn auf dem Internet schauen. Das ist eine Zumutung. Das ist eine Zumutung, so ein Vertrag. Weil der Vertrag ist so geschrieben, dass kein Mensch den versteht. Das heisst, auch kein Manager versteht. Kein CEO versteht. Ein CEO, der schnell schauen will, ja, was ist in dem Vertrag, was ist relevant für meine Firma und so weiter, der versteht es gar nicht. Der muss zuerst auch zwei Jahre irgendein Burnout haben oder zwei Jahre ein Sabbatical machen, wo er sehr beliebt ist. Das geht so nicht. Und dass wir uns das bieten lassen, oder? Ich meine, dass ein Bundesrat zuerst einen Vertrag unterschreibt praktisch, uns den ein halbes Jahr nicht zeigt, nachher tut er uns den vorweisen, kein Mensch kann den lesen. Da brauchst du nicht nur Juristen à la Gogo, die das verstehen, sie verstehen es nämlich auch nicht, sondern da musst du eine Haltung, das ist eine Haltung dahinter, die nicht besser ist als der Louis Gattors, der einfach sagt, mir ist scheißegal, was die Untertanen finden. Wir sind hier die Chefs. Und das ist auch etwas, was ich so unglaublich finde. Und da geht in das rein, was Konrad Humler gesagt hat. Ich finde, und da finde ich ganz eindeutig, seit die EU ein Thema ist für die Schweiz, wird unser Land vergiftet. Die ganze politische Diskussion ist vergiftet in diesem Land, seit wir die EU haben. Und das liegt an der EU. Da bin ich anderer Meinung als Konrad Humler. Weil die EU selber mit Täuschung funktioniert. Sie machen ja auch die ganze Zeit Richtlinien, die kein Bürger nachher nachvollziehen kann. Sie arbeiten extrem damit, dass sie wissen, alle anderen müssen noch arbeiten. Abgesehen von den EU-Funktionären müssen die anderen arbeiten und haben keine Zeit für die Gesetze.
Also jetzt halte ich ein bisschen dagegen. Oder?
Ja, gut, jetzt kommt
wir
das.
Haben auch in weniger komplizierten Themen Mühe, Unternehmer zu finden, die sich exponieren und anstehen und ihre Meinung oder Meinung der Wirtschaft vertreten. Auch in Sachen, die viel weniger kompliziert sind als die Rahmenverträge. Bei den Rahmenverträgen habe ich es mit dem Konrad Humbler. Wenn ich schaue, was der Bundesrat oder die das geschrieben haben, dort ihnen sagt, dann haben wir definitiv ein Problem von der Redlichkeit. Oder ihnen steht quasi die Verfahren, die institutionellen Verfahren, sagen eigentlich der Normalfall in der Schweiz, im Einklang mit so, wie unser System funktioniert. Und das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nicht richtig. Wir können die Meinung sein, das ist ein alter Zopf, aber dann sollen wir es sagen. Ich meine, wir sitzen heute alle da rein. Wir diskutieren über ein Projekt, das irgendwann zur Abstimmung kommt. Parallel dazu machen alle Verbände machen Vorstandssitzungen, machen Kommissionsarbeit, sie laden Experten ein. Gewerkschaften schreiben ihre Vernehmlassungen. Parteien verzichten zum Teil auf ihre Sommerferien, dass sie an dieser Diskussion beteiligen können. Also quer durch den Garten sind alle mit dem Thema befasst. Wenn man die Rahmenverträge oder das Vertragspaket annimmt, dann gibt es keine Vernehmlassung mehr. Dann ist das, was wir jetzt hier machen, in den Themen, die die Dossier betreffen, vorbei. Also wir nehmen uns quasi selber aus dem Spiel nehmen. Und das ist doch eine grundsätzliche Veränderung vom Gesetzgebungsverfahren in der Schweiz, unserer politischen Kultur und unserem politischen System. Ich sage nochmal, man kann das ja für richtig anschauen, aber dann soll man es sagen und beim Namen nennen und nicht so tun und auf 930 Seiten schreiben. Es ist eigentlich alles eh wie immer. Und sogar die bilateralen
Verträge sind keine Veränderung. Nicht so naiv tun. Du weißt natürlich ganz genau, dass der Bundesrat das auch weiss. Und kein Bundesrat geht vor das Volk und sagt, du Volk, jetzt hast du nichts mehr zu sagen. Das ist Selbstmord in der Schweiz. Und deshalb muss man es anders machen. Und das ist schon das, was ich wirklich finde seit 1992. Und das kommt von der EU. Weil die EU selber lügt ja ihre Leute und ihre Länder auch immer ein. Sie sagen immer, es geht nur um einen Wirtschaftszusammenschluss und so weiter. Mm. Aber eigentlich, ja, sie werden etwas deutlicher, eigentlich geht es darum, einen neuen Nationalstaat zu gründen, der dann einfach Europa heisst, oder? Sie verhalten sich ja wie ein alter Nationalstaat, dann mit Hymnen arbeiten, alles homogenisieren. Am liebsten würden sie wahrscheinlich alle Sprachen abschaffen. Die Täuschung in der Politik, das kommt aus Europa. Deshalb haben wir so Mühe.
Gut, aber gegenüber uns war die EU eigentlich immer redlich. Sie hat immer gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr zack, 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 ihr müsst das Recht übernehmen und so weiter. Nein, es sind die Schweizer, die auf Brüssel gegangen sind und gesagt haben, ja, bei den bilateralen Eisen, ja, wir treten dann schon bei, geben uns jetzt gute Verträge. 2 Jahre später hat die EU gemerkt, dass wir einfach gleich nicht beitreten wollen. Darum sind sie jetzt ranzig geworden, wenn die institutionelle Anbindung. Und jetzt ist wieder so, dass unsere Leute in Brüssel sagen, ja, es kommt dann am Schluss schon gut. Oder? Ich nehme an, der Yves Rossier hat das gesagt, der Charles de Wattville hat das gesagt, der Herr Balzaretti, alle sind auf Brüssel pilgert. Und er hat gesagt, es kommt dann schon gut. Aber nein, es kommt eben nicht gut. Und es kommt auch, ich muss auch sagen, ich habe den Bericht auch gelesen, bin noch nicht ganz durch mit diesen 931 Seiten. Aber das ist so ein Machwerk, es ist so ein PR-Werk. Oder? Wenn man sich länger mit dem beschäftigt, merkt man immer, dass nur die Hälfte erzählt wird. Irgendwie, dass der EuGH hätte nichts zu sagen. Und dann geht man lesen, wie ist es formuliert. Nein, es steht bindende Entscheidung. Das ist halt nicht nichts zu sagen. Und es ist nur ein Beispiel von Dutzenden. Und wir beim Nebelspalter werden da ein Beispiel nach dem anderen einfach bringen. Eine grünliberale Nationalrätin hat mir gesagt, ja, ich weiss schon, ihr tut jetzt 2 Jahre lang jeden Tag einen Nagel in den Sarg einschlagen. Und er hat gesagt, ja, ist gut, machen wir.
Ja. Aber jetzt will ich jetzt noch, ich bin ja rede von der Eidgenossenschaft. Wir könnten von Basisdemokratie reden als alten 68, oder? Aber ein wesentliches Element ist die Selbsthilfe. Das macht die Genossenschaft aus. Und wir als Schweiz haben es in der Hand, unser Problem selber zu lösen. Und darum bin ich nicht ganz einverstanden, wenn man einfach den Schwarz-Peter jetzt Brüssel zuschiebt. Und wir sind in vielen, jetzt im ganzen Bericht, auch letztens in den Auftritt vom Bundesrat Jans, wo er mit dem Rütli-Schuhr verglichen hat. Ja, da ist der falsch. Das war reine PR. Ja. Da 400 PR-Beauftragte, die irgendwelche Slogans ausdenken und nachher unter die Leute hauen. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Der Bundesrat soll seinen Auftrag wahrnehmen, er soll seinen Job machen, aber er ist nicht der Chef des Propagandaministeriums. Und dort sind wir in eigener
Es ist auch gefährlich, weil der Bundesrat riskiert die eigene Glaubwürdigkeit, da bin ich überzeugt. Und die Institution Bundesrat, oder? Dass man es in einem Abstimmungskampf beide Seiten ein bisschen, manchmal eben übertreiben oder nur die Hälfte der Wahrheit sagen, das ist eine Tatsache. Aber wenn der Bundesrat das macht, dann riskiert er schon die Institution Bundesrat. Und wir müssen auch am Montag nach dem Abstimmungssonntag, sind wir immer noch ein Land, oder? Wir müssen zusammenarbeiten.
Du hast ganz am Anfang gesagt, das finde ich einen guten Gedanken, du hast gesagt, die Schweiz ist modern. Ist zwar ein sehr altes Gebilde, aber es ist eben sehr modern. Und da bin ich auch gleicher Meinung, weil Republiken sind sicher Zukunft und nicht Monarchien. Und wie gesagt, das sind alles noch Pseudo-Monarchien. Aber sag mal, jetzt einfach, wenn du eine Prognose machen musst, und das ist sehr schwierig. Aber einfach, wie sieht es aus in 30, 40, 50 Jahren? Ist die Schweiz in der Europäischen Union? Gibt es die Europäische Union vielleicht auch gar nicht mehr? Hoffentlich nicht mehr. Was ist zu erwarten? Was glaubst du?
Also die Experten vom Bund wissen ja genau, bei 2045 wie viel Prozent
sie
mehr
behauptet.
Bruttoinlandprodukt verlieren. Das kann ich nicht. Für das bin ich zu wenig Experte. Wenn ich aber überzeugt bin, dass, ich rede jetzt ein bisschen plastisch, oder, dass der Werkzeugkasten von der industriellen Gesellschaft, das ist eben die Einheitlichkeit, Norm, der Standard, alles muss gleich sein, dass der Werkzeugkasten nicht tauglich ist, die Herausforderungen von einer digitalen Gesellschaft zu absorbieren. Und darum glaube ich, wird sich die Gesellschaft auseinanderdividieren. Es wird nicht den Nationalstaat geben. Und wir müssen einen Weg finden, die unterschiedlichen Kräfte dort zusammenzubringen, wo das gesamte Interesse im Vordergrund steht. Und das ist relativ wenig. Und die Idee, wir können jedes Detail von unserem Leben zentral verwalten, das wird, so wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, scheitern.
Dominik, was meinst du?
Ich hoffe, es ist so. Ich glaube einfach, der Druck und auch eben der fast religiöse Glaube, dass Einheitlichkeit irgendwie dieser Vielfalt überlegen ist, der ist riesig. Der gibt es eben auch in der Wirtschaft. Es gibt ihn sogar bei Ingenieuren oder so. Es gibt ihn bei der Verwaltung sowieso, bei den Politikerinnen und Politikern extrem. Und ich meine, dass man das versteht, dass es gar nicht möglich ist, alles können dort einheitlich zu regeln, respektive, dass es eben verhindert, die bessere Lösung zu finden. Die Vielfalt dient ja nur im Ganzen, weil die Vielfalt ermöglicht, herauszufinden, was wirklich gut ist und Fehler zu verhindern oder Fehlentwicklungen früher zu erkennen, wie es einen Wettbewerb gibt. Aber das aufrechtzuerhalten, wird einfach wahnsinnig schwierig, weil die Absender von dieser Botschaft fehlen. Ich meine, es ist toll, dass du ein Buch schreibst. Ich hoffe, alle lesen es. Aber ich meine, dann müssen sie es ja auch noch verstehen, wenn sie es gelesen haben, und sie müssen es integrieren. Ich denke auch ein bisschen an die FDP. Ich meine, natürlich hat die FDP mit der direkten Demokratie immer ein bisschen gestritten und ein bisschen gehadert, oder? Aber gleichzeitig, das ist schon das, was du schreibst. Das, Selbstregierung und mündige Bürger und Vielfalt und Föderalismus und Subsidiarität ist der freisinnige Bundesstaat. Und ich frage mich manchmal, ob die Partei wirklich noch verstanden hat, was sie da für ein Erbe eigentlich weitertragen sollte.
Ich möchte jetzt nochmal zur Einheitlichkeit kommen. Ich meine, wenn wir schauen, wie
heute... Einheitlichkeit müssen wir jetzt noch abhandeln, aber nachher müssen wir wirklich den Abgrund namens Freisinn besichtigen.
Also, zur Einheitlichkeit. Ich meine, wie wird die Einheitlichkeit heute hergestellt? Es gibt drei Elemente. Oder? Es gibt gute Geschichten, da ist der Rüttelschwur und da ist Margart, das ist immer wichtig, um die Einheitlichkeit. Dann gibt es Gewalt. Kriege haben immer zu Einheitlichkeit geführt. Und dann gibt es Geld. Und in den letzten 20, 30 Jahren hat man eigentlich Einheitlichkeit nur noch über das Geld hergestellt. Ja. Man hat einfach alles gezahlt, hat alle Differenzen ausfinanziert. Auch die EU macht auch die Schweiz, oder? Jedes Problem, das man hat, versucht man mit Geld quasi auszufinanzieren. Und das wird früher oder später nicht mehr finanzieren. Und dann klappen die Systeme zusammen. Dann erneuert sich die Systeme. Wenn es nicht mehr möglich ist, jedes Problem auf der Welt einfach einen Check zu schicken, dann kommt der Veränderungsgewinner. Wir sind Einzelhändler. Ich meine, unser Geschäft hat nichts mehr zu tun mit dem, was wir vor 20 Jahren gemacht haben. Auch die Medien haben nichts mehr zu tun mit dem, was wir vor 20 Jahren gemacht haben. Und der Veränderungsdruck, der wird auch die politischen Systeme einholen, spätestens dann, wenn das Geld ausgeht.
Also da bin ich eigentlich völlig gleicher Meinung. Ich bin ja ein alter Linke und deshalb sehe ich das wirklich dialektisch. Oder? Ich glaube, der Einheitlichkeitsdruck, der in der EU herrscht, hat ja unglaubliche Gegenkräfte erzeugt. Oder? Und ich glaube, es hat keine Zukunft. Die EU hat keine Zukunft. Weil man merkt es ja in Europa. Europa ist wirtschaftlich in einer Krise. Das kommt nicht mehr gut. Wenn die so weiter regulieren, dann steigen die ab. Wir steigen als Kontinent ab. Die Schweiz ist nachher die letzte Mohikanerinsel. Wir leben, überleben das. Aber Europa steigt so ab. Und ich glaube nicht, dass Europa, das ein Kontinent ist, das seit 500 Jahren weiss, wie man ganz oben bleibt, dass die Europäer das vergessen haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die DNA der Europäer ist auch gut. Wir wissen, was Competition ist. Und wenn wir sehen, wie Chinesen, Tinder und die Amerikaner uns auf der Nase rumtanzen, dann glaube ich, dass auch die Europäer merken, wir müssen einen anderen Weg eingehen. Und das wird dort sicher wieder die Nationalstaaten sein. Die sind viel handlungsfähiger. Brüssel, das ist nur ein interessantes Thema. Brüssel, die Kommission, hat es aufgegeben, sogenannte Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen gegen die Staaten. Und was geht es da? Und das ist nämlich noch wichtig wegen der Rahmenverträge. Es geht darum, dass sehr viele Mitgliedstaaten die Richtlinien, die die EU-Kommission gibt, nicht einhalten. Und dann hat es früher immer einen riesen Prozess gegeben, natürlich, weil die EU-Kommission das nicht gern hatte. Jetzt haben sie einfach resigniert. Sie haben resigniert. Die Zahl von diesen Verfahren ist um 80% runtergegangen. Die machen es gar nicht mehr. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, wie pervers ist denn das? Der Bundesrat verkauft uns die Rahmenverträge mit Rechtssicherheit und behauptet, es gäbe einen einheitlichen Rechtsraum in Europa. Dabei ist die Tatsache, dass die EU-Kommission alles aufgegeben hat. Die haben eigentlich aufgegeben, dass man einen einheitlichen Rechtsraum schaffen kann. Nur noch die Schweizer. Wir werden die Einzigen sein, die genau das einhalten, was die EU-Kommission will. Also von dem her bin ich überzeugt, die EU hat keine Zukunft und es wird einfach weiter bestehen, so wie das Heilige Römische Reich, wird einfach weiter bestehen, es wird nie aufgelöst, kostet uns schaurig viel Geld, aber letztlich haben sie nichts mehr zu sagen. Und jetzt gehen wir zum Freisinn. Was ist denn aus deiner Sicht, Kurt, die Rolle vom Freisinn jetzt da, in der Zukunft von der Schweiz?
Also ich glaube, wir haben da nicht unbedingt die gleiche Meinung. Ich rede ja immer über Verschiedenheit, über unser föderales System und das gilt auch für das Parteiensystem. Oder der Grund hat einmal gesagt, die Schweizer Parteien sind Kinder der Volksrechte. Und die Vielfalt, wo wir in der Schweiz sind, bilden unser Parteisystem ab. Und es ist einfach mal ein Fakt, dass die Freisinnigen in der Westschweiz anders funktionieren als die Freisinnigen in St. Gallen und vielleicht nochmal anders als die Freisinnigen in der Schweiz. Und ich glaube einfach, die Freisinnige Partei muss sich davon verabschieden, dass jetzt in dieser Frage vom EU-Paket, Vertragspaket, eine einzige richtige Meinung gibt.
Also keine gemeinsame Parolenfassung von der nationalen Partei. Ja, das vertreibt dich schon lange. Das vertreibt dich schon lange. Mhm. Und die in Bern sagen immer, das geht nicht, das geht nicht. Mol, das wäre die beste Lösung, so würde die FDP überleben. Und sonst sehe ich schwarz.
Ich meine, wenn der Parteitag 37 eine Ja-Parole befasst, dann ist halt da für die Trennleitung der FDP vermutlich bindend. Da habe ich auch nicht ein Problem mit. Aber ich muss nebenzu akzeptieren, dass Freisinnige eine andere Meinung haben, vielleicht auch ein anderes Komitee sich auch exponieren und die Diskussion suchen. Es geht ja um Freisinn. Und es geht nicht um einen Sinn, oder? Und da muss man einfach zulassen.
Aber warum tut man nicht einfach kantonale Parolen fassen? Und keine nationale, weil man weiss, in diesem Thema sind wir uns nicht einig.
Vielfalt.
Das ist doch Vielfalt.
Also ich, wenn jetzt der Parteitag 50 zu 50 oder 40 zu 60 ist vielleicht eine Stimmfreigabe zu richtigen Unternehmen. Aber ich glaube, wichtiger ist, für mich ist Parole nicht so wichtig. Ich halte mich nicht an Parole. Ich könnte für Parole fassen, die sie wollen. Das ist für mich nicht entscheidend. Für mich ist entscheidend, dass die FDP in der Lage ist, die unterschiedlichen Meinungen dieser existenziellen Frage abzubilden. Und es gibt Wirtschaftspolitiker und es gibt Staatspolitiker und die haben halt einen anderen Blick auf die EU-Frage. Und das soll man akzeptieren und das soll man so auch transportieren und das soll man auch zulassen.
Ja, jetzt bist du also wischiwaschi. Jetzt hast du ein ganzes Buch geschrieben. Jetzt hast du ein ganzes Buch geschrieben darüber, wie wichtig die Eidgenossenschaft von unten nach oben ist. Aber bei der Freisinnigen Partei hast du es gern top-down.
Ja, und du schreibst, ich in meinem Blogbeitrag schreibst, das Vertragspaket ist das exakte Gegenteil von allem. Ich meine, dann musst du doch jetzt kämpfen dafür, dass der Freisinn Nein sagt zu dem.
Aber das ist etwas anderes. Ich kann ja dafür kämpfen, dass der Freisinn Nein sagt. Aber wenn der Freisinn Ja sagt, mehrheitlich, dann muss ich halt damit leben. Aber trotzdem muss ich die Möglichkeit haben, meine Meinung überzulassen. Und wenn ich einfach kritisiere, ist die Erwartung, dass du manchmal im Parlament, dass alle geschlossen, ja, ja, wie in Deutschland abstimmen. Oder? Und da glaube ich,
das
da
macht eh niemand.
Da geht es gar nicht, sondern es geht um das, das ist eine so eine wichtige staatspolitische Frage, wo, da bin ich an deiner Meinung, das tut Demokratie, die direkte Demokratie bei uns untergraben auf eine Art, wie man sie nachher nie mehr kann reparieren kann. Nie mehr, weil die Verträge werden wir auch nie künden. Wir sind die Letzten, die dann die Verträge künden. Deshalb finde ich, in so einer wichtigen Frage, wo man weiss, der Freisinn ist gespalten, würde ich den Föderalismus spielen lassen. Weil das macht die Partei kaputt. Bei den nächsten Wahlen steht nachher die Partei hier und muss die Rahmenverträge verteidigen.
Da sind wir nicht jetzt definitiv gleicher Meinung. Nochmal, ich habe kein Problem, wenn eine Ja-Parole beschlossen wird, wenn nebenzu ich dagegen kämpfen kann, wenn man das zulässt, dass die Vielfalt abgebildet wird. Eine nationale Partei, deren wird erwartet, dass sie eine nationale Parole fasst. Das ist für mich noch nicht im Verlust an Föderalismus. Mhm. Aber ein Kanton muss die Freiheit haben, der FDP-Kanton St. Gallen, eine andere Parole zu fassen. Das ist für mich Föderalismus.
Ich finde es verrückt. Weißt, du hast vorhin gesagt, ja, es gäbe halt Leute, die das wirtschaftspolitisch anschauen. Aber ich meine, seit dem 13. Juni, seit dieser Ecoplan-Studie vom Bundesrat, wissen wir eigentlich, dass wirtschaftspolitisch gar nicht so viel passiert, wenn wir Nein sagen. 0,48% BIP in 20 Jahren. Das ist nichts, wenn sich der Freisinn nur ein bisschen mehr für wirtschaftlich liberale Rahmenbedingungen einsetzen, dann holen wir das locker auf, die 0,48%. Der Rest ist fast nur Personenfreizügigkeit und dort sind wir gar nicht auf den Vertrag angewiesen. Wir können ja die Leute reinholen, wir müssen nicht die EU fragen, ob sie uns Leute schickt. Und darum muss ich sagen, sogar wirtschaftspolitisch, ich verstehe schlichtweg den Teil vom Freisinn, von der Mitte soll es gerüchteweise auch so ein paar geben, wo das auch unglaublich gut findet aus wirtschaftlicher Sicht. Ich verstehe es nicht.
Vor allem, was ich eben nicht verstanden habe, ist, dass man die institutionellen Rahmenbedingungen von der Schweiz als eine von der Aussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg von der Schweiz anschaut. Oder? Also quasi, dass man dann wie trennen. Und genau, ja, da bin ich der Meinung, dass eben unser System eine wesentliche Grundlage ist, warum unsere Wirtschaft besser funktioniert als da in Europa. Das ist auch meine Meinung. Aber nochmal, wir müssen da auch eine andere Meinung akzeptieren.
Ja, das ist nicht per se. Es geht nicht um das, dass man sie nicht akzeptiert. Sie sollen einfach die Schnur haben. Gut, das ist es in Brüssel einfach. Ich habe mich extra zurückgehalten, weil ich habe gehört, dass da gewisse Leute sagen, ich tue zu viel schimpfen. Deshalb tue ich mich ein bisschen zurückgehalten. Aber danke vielmals, Kurt Weigl, für das Brüssel einfach hier in St. Gallen aus dem Stadthaus. Sehr interessante Diskussion und lesen das Buch. Das kann ich nur empfehlen, die Eidgenossenschaft im 21., 22., 23., 24. Jahrhundert. Das ist jetzt nicht ganz richtig, aber ihr wisst, was gemeint ist. Sehr, also wirklich ein intelligentes Buch, muss ich sagen. Wirklich danke. Intelligent. Leset das Buch. In dem Sinn, danke vielmals. Bis bald. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi, Kurt Weigel und dem Markus Somm.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch